Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Ad Hoc, dem Podcast des Maklerpool BCA und der Bank für Vermögen. Mir zugeschaltet ist der Vorstand, Dr. Frank Ulbrich. Er ist Vorstand bei der BCA, Vorstand bei der Bank für Vermögen. Und wir nutzen ja vierteljährlich hier in diesem Podcast die Gelegenheit, uns über verschiedene Themen auszutauschen. Hallo Frank, schön, dass du heute Morgen zugeschaltet bist. Ja, steigen wir doch am besten mit deinen frischen Eindrücken ein. Du kommst gerade von der DKM, der großen Leitmesse für Versicherungen, die Fonds zwar immer nur streift, Schwerpunkt Versicherung hat, aber muss man ja dazu sagen, für unsere Finanzindustrie nun eigentlich die erste Messe seit anderthalb Jahren war. Was sind so deine Eindrücke? Wie war es atmosphärisch? Haben es viele genutzt zu kommen und sich wiederzusehen?
Also erstmal zunächst, hallo Björn. DKM, erste Mal die Pforten wieder geöffnet, auch fürs Publikum, allerdings mit reduzierter Teilnehmerzahl aufgrund der Covid-Vorschriften. Aber insgesamt würde ich sagen, war das gelungen. Ich glaube, alle, die dort waren, sowohl Aussteller als auch eben die Gäste, die wir da begrüßen durften, waren froh, dass sie mal wieder raus durften und sich auch mal wieder gesehen haben. Und dadurch, dass das Raumkonzept etwas anders war, dass also sehr viel mehr Freiräume da waren, eben aus Schutzgründen heraus, war das auch ganz gut in der Kommunikation. Ja, also mit den Kollegen, Kolleginnen mit und Beratern, Beraterinnen, mit denen wir uns austauschen konnten, war das ganz gut möglich, auch in der etwas ruhigen Atmosphäre. Weil es eben einfach so weitläufig war, konnte man sich dann eben auch zurückziehen. Also insoweit war das sehr gut. Es war ja auch wieder auf mehrere Hallen im Grunde genommen verteilt. Und ich sag mal, neben dem Thema Digitalisierung, Garantiezins, ist natürlich eben auch der Investmentbereich da nicht zu kurz gekommen. Es gibt ja da auch immer diese Investmentinsel. Und da ist natürlich das Thema Inflation einerseits, aber eben das Thema Nachhaltigkeit doch sehr stark gespielt worden. Und insoweit war das doch ein sehr, sehr interessanter Austausch, obwohl wir natürlich eben, wie gesagt, Corona-bedingt doch halt einfach weniger Teilnehmer gesehen haben, ganz klar.
Was können wir beide uns denn als Veranstalter, du machst ja hin und wieder auch mal Veranstaltungen, wir machen das regelmäßig, so kein Covid da ist, was können wir denn von den Konzepten lernen, die da gemacht haben? Die Deckenhöhe in so einer Messehalle, die kommt natürlich dem Szenario entgegen. Haben die 2G, haben die 3G gemacht, haben die jeden kontrolliert auf seine Tests hin? Denn das könnte ja auch so ein Unsicherheitsfaktor sein, der manchen in den letzten Tagen dazu bewogen hat, zu sagen, komm, die Zahlen gehen wieder hoch.
Ja,
das ist einfach zu heikel.
Ja, gut, also in der Tat, die Zahlen sind ja auch letzte Woche schon leicht angestiegen, aber natürlich war da ein geschlossenes Corona-Konzept, also entweder Impfnachweis und oder Test und Testzentrum halt direkt eben auch vor Ort, so dass es eben einfach sicher war. Und soweit es, ich das auch gesehen habe, war es dann eben auch dadurch, dass es eben dann nicht so voll war, eben dann auch wirklich möglich, den Abstand zu halten, Hände schütteln, ist weitestgehend verzichtet worden. Also von daher war das insoweit in Ordnung. Und du hast ja gerade gesagt, steigende Zahlen, da muss halt auch am Ende des Tages jeder zusehen, wie er damit selber zurechtkommt, weil geimpft sein heißt ja nicht, dass man sich diesen Virus nicht auch einfangen kann oder Überträger sein kann. Also insoweit muss da dann jeder für sich eben auch über die momentanen gesetzlichen Vorschriften hinaus dann eben einfach wissen, was er da tut. Also wir haben gestern zum Beispiel eben im Vorstand eben gesagt, okay, es gibt keine Vorschrift, dass man sich testen lassen muss regelmäßig, aber wir haben halt in der Belegschaft darum gebeten, dass die halt ins Office kommen, sich dann auch eben wieder regelmäßig testen, einfach als Schutzmaßnahme für jeden, weil man muss halt schon sagen, links und rechts gibt es halt die Durchbrüche, also auch im unmittelbaren Bekannten- und Nachbarschaftskreis. Also insoweit muss man aufpassen und dann wirklich hoffen, dass wir, dass das eben nicht zu sehr nach oben explodiert von den Zahlen, weil es wäre halt schon wünschenswert, wenn wir in 2022 so das Jahr von der Verabschiedung Covid vielleicht feiern könnten.
Jetzt ist es ja so, dass seit unserem letzten Podcast wart ihr ja selbst Veranstalter, Stichwort Heimspiel. Wie seid ihr denn selber damit umgegangen im Rahmen der Organisation eurer Veranstaltungen und wie ist es von den Maklern angenommen worden?
Ja, also im Grunde genommen genauso. Wir haben unser Schutzkonzept gehabt, also allerdings nicht in NRW, sondern in Hessen, da wo wir auch located sind. Hieß also auch entweder geimpft, genesen oder getestet. Wir haben also auch so Testmöglichkeiten eben vor Ort gehabt. Also da waren auch viele dabei, die sich eben auch haben freiwillig testen lassen. Und ansonsten galt dann eben auch reduzierte Teilnehmeranzahl. Und das eben auch weitläufig verteilt auf die Räumlichkeiten, die wir zur Verfügung hatten. Das Gleiche galt dann eben auch beim Essen. Also insoweit ist das auch gut gelaufen. Wir haben auch nichts Negatives gehört. Wir mussten uns dann natürlich auch alle mit einer Luca-App dementsprechend oder mit der Corona-App einklinken. Und da hat es aber keine Meldung gegeben. Also insoweit sind wir da alle virusfrei aus der Veranstaltung rausgekommen. Und auch da galt im Grunde genommen, man war froh, dass man sich mal wieder sehen konnte. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, mit den ganzen Videokonferenzen und so weiter ist alles ganz gut und schön, spart viel Zeit, auch eine Anreise und so weiter. Aber wenn es dann halt doch mal Themen gibt, da gibt es halt einfach Themen, die bespricht man am Tisch halt besser als über die Videokonferenz, ganz klar.
Und hin und wieder mal dreidimensional statt zweidimensional. Selbst wenn es
Ja.
eine Phone-Plattform gibt, das ist schon alles okay. Wir kommen in die hybride Welt, oder wie heißt das so schön, in der es für
Ja.
beides Platz gibt. Davon bin ich fest überzeugt. Zurück zur DKM. Was waren die Themen, die beschäftigt haben? Denn ich könnte mir ja vorstellen, mit Blick beispielsweise auf die Bundestagswahl, die ja nun hinter uns liegt und die sich abzeichnenden Ampelkoalitionen, die es da gibt, da wächst beim einen oder anderen wieder die Sorge, die Aufsicht über die freien Berater könnte dann doch wieder durch die BaFin kommen, denn ich sage mal speziell die Grünen und auch die SPD haben dafür schon länger Sympathien. Und ja, jede Seite wird da irgendwas hergeben müssen, wenn die sich einigen sollen. Also waren das Themen, die auf der DKM waren? Was waren die Themen auf der DKM?
Also die Themen auf der DKM waren, wenn ich das jetzt mal einordne, ich sage mal sehr allgemeine Themen, eben die im Versicherungsbereich eben eine Rolle spielen: Garantiezins, Digitalisierung, auf der Investmentseite der Bereich Nachhaltigkeit. Ich hatte es ja vorhin gesagt, natürlich auch das Thema Regulatorik an der Stelle. Also was wird der Gesetzgeber bzw. wird der neue Bundestag, die neue Koalition vorhaben? Und ich sage mal, man muss es ganz klar auf den Punkt bringen: Das Schreckengespenst Rot-Rot-Grün oder Rot-Grün-Rot oder wie man es auch immer bezeichnen will, wird ja in der Form nicht stattfinden. Also das wären ja doch dann, es wäre ja da eine Konstellation gewesen, die dann also für uns in der Branche mehr Risiken als Chancen wahrscheinlich gebracht hätte. Also insoweit kann man über den Ausgang der Wahl dann an der Stelle wohl zufriedener sein. Aber am Ende des Tages, der Koalitionsvertrag ist noch nicht unterschrieben. Und wenn wir mal an die letzte Wahl denken, wo ja dann auch dieses 34F-Berater oder die BaFin-Aufsicht ja auch auf die letzten Meter dann Einzug gehalten hat in den Vertrag, muss man da vorsichtig sein. Ich meine, die Verbände haben zu Recht jetzt die Dinge auch nochmal aufgedröselt. Also sehr große negative Belastungen sind wohl nicht zu erwarten. Aber auf der anderen Seite muss man dann halt auch mal sagen, hat die FDP hier, glaube ich, an vielen Stellen einiges heraushandeln können für sich. Und da wollen wir auch hoffen, dass das nicht an anderer Stelle noch irgendwo kassiert wird. Weil in der Tat, Björn, wie du es gesagt hast, die SPD hat es wohl damals ja, glaube ich, auch mit reingebracht, FDP, 34F-Makler unter die BaFin. Und wir wissen ja auch, dass auf der grünen Seite das Thema Verbraucherschutz ein sehr gewichtiges Thema ist. Also insoweit sind wir da alle wachsam und hoffen, dass das dann an der Stelle gut ausgeht.
Ja, ich schmeiß noch zwei Bälle rein. Provisionsdeckel, auch das ist ja was, was von den verbraucherschutzfreundlichen Seiten immer wieder thematisiert worden ist. Und zumindest mal in dem Papier, in dem die potenzielle Ampel sagt, was so ihre Themen sind, ist ja auch von der Aktienrente die Rede. Könnte ja sein, dass auch das da eine Rolle auf der DKM gespielt hat.
Ja, aber also das war eben dann genauso abstrakt in der Diskussion wie eben einfach die anderen Themen. Man muss das jetzt mal abwarten, wobei das Thema Aktienrente vielleicht jetzt ja gar kein so schlechtes ist. Meine anderen Länder machen es halt auch vor. Aber da muss man auch gucken, wie das in der Ausgestaltung aussieht, weil wir haben nun mal ein Rentensystem, wo einige ja schon sehr weit eben eingezahlt haben, neue dazukommen. Und da muss man eben auch gucken über die Generation, dass das dann eben auch alles passt. Ne? Also das ist, glaube ich, nicht einfach damit getan, wir führen jetzt irgendwas ein und das dann über alle Altersschichten. Also da warten wir mal ab, aber da werden wir in den nächsten Tagen und Wochen sicherlich ein paar Antworten bekommen, weil bis Weihnachten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder beziehungsweise bis in Dezember rein, soll ja die Messe eigentlich gelesen sein, ne, was das
betrifft. Der neue Bundeskanzler, so haben wir doch alle gehört, könnte uns schon als Nikolaus begegnen, irgendwie 6., 7. Dezember, weil die Rede davon, da könnte man das schon stehen haben. Schauen wir mal. Ich glaube, was wir gerade beide festgestellt haben, ist, man muss mal schauen, was in diesen berühmten letzten Nächten solcher Verhandlungen, wenn die Themen, über die man sich bisher noch nicht hat einigen können, wenn die abgeräumt werden müssen, dann müssen alle Seiten irgendwelche Zugeständnisse machen und Pillen schlucken. Und das aber muss ja auch noch von den Parteitagen entsprechend abgesegnet werden. Ja, da sind wir noch nicht am Ende, da sind wir noch nicht durch.
Ja, aber wir sind vielleicht an einer Stelle in der Situation, dass wir da gar nicht reinkommen, nämlich die nächtlichen Sitzungen, wo auf einmal irgendwelche Sätze reinkommen in den Koalitionsvertrag, weil die Gremien oder die Spitzen der Parteien haben gesagt, Nachtsitzung wollen wir nicht, weil wir genau das verhindern wollen. Also ich denke mir, dem sollte man auch Glauben schenken. Ja?
Da sind wir doch mal gespannt, ob das im Nachhinein zumindest diese Versprechen gehalten werden.
Ja, genau.
Das, wir werden es in unserem nächsten Podcast dann auf jeden Fall beleuchten können.
Auf jeden Fall.
Sprechen wir über einen anderen Punkt, sprechen wir über den Markt. Das ist ja auch immer ein fester Bestandteil dieses Podcasts, dass man sagt, eine Bank, ein Maklerpool hat zwar, ich sage jetzt mal, nicht die Hausmeinung, aber nichtsdestotrotz, er wird auch von seinen Partnern regelmäßig gefragt, wie man denn die Dinge sieht. Und was sich ja zunehmend mehr in diesem Jahr verfestigt, ist das Thema Inflation. Und seit unserem letzten Podcast, den wir miteinander gemacht haben, hat auch Herr Weidmann, der Judoka, würde sagen, auf die Matte geklopft und gesagt, komm, ich gehe dann auch. Wobei nach 10 Jahren ihm das in jeglicher Hinsicht auch freistand. Aber was man schon irgendwie erkennt, ist, die Amerikaner läuten ihre Tapering-Politik, ihre Zinswende ein. Hier passiert zumindest mal erkennbar nichts. Frau Lagarde sieht da auch noch keine weitere Notwendigkeit zu. Und damit stellt sich die Frage, ob die Inflation, die wir derzeit hier so bei 4-5% sehen, ob das eine Buckelinflation ist nach deiner Einschätzung oder eine, die uns länger anhaltend beschäftigen wird. Denn damit geht natürlich auch eine oft wahrscheinlich in diesen Tagen an dich, aber auch an mich gehende Frage von Finanzdienstleistern, wie schütze ich mich mit meinen Kunden am besten vor Inflation? Also, was sagst du denen, was dein Szenario ist und was rätst du ihnen, wie sie sich am besten schützen können?
Jetzt waren ja viele Fragen, die du mit auf den Weg jetzt gebracht hast. Wollen wir die Dinge mal zuordnen? Also, du hast ja angesprochen Amerika. Ja, gestern FED-Sitzung. Paul hat das Thema nochmal aufgebracht, wie es eben mit dem Thema Anleihe Rückkäufen aussieht. Also, es wird wohl jetzt geplant sein, dass eben von 120 Milliarden pro Monat jetzt eine Reduzierung eintritt, um 15 Milliarden mal für die nächsten 2 Monate. Und dann will man die Inflationsentwicklung und dann eben auch die wirtschaftliche Entwicklung dann eben weiter beobachten und dann die weiteren Schlüsse ziehen. Die Märkte haben relativ erleichtert reagiert, haben gute Plus geschlossen, weil man eben zu dem Zeitpunkt doch eigentlich eben mehr erwartet hat. Kann man damit reflektieren auf die EZB-Politik? Meines Erachtens nicht unbedingt, weil wir hier auch mit einem Zeitverzug arbeiten müssen. Die Wirtschaftsdaten für dieses Jahr sehen ja in Amerika ganz anders aus als die Daten bei uns. Amerika war ja geprägt auch im ersten Halbjahr von einer deutlichen Wachstumssteigerung, die sie im zweiten Halbjahr ein Stück weit auch wieder kassieren müssen, ganz klar. Aber so ein starkes Wirtschaftswachstum, wie es in Amerika zu verzeichnen hatte oder verzeichnet hat, hat ja hier in Deutschland, wenn man es mal isoliert sieht, ja so in der Form nicht stattgefunden. Soweit ich das gesehen habe, erstes Quartal minus, dann haben wir es im zweiten Quartal ein bisschen aufgeholt, dritte Quartal ist eher ausgeglichen verlaufen und durch gewisse Lieferengpässe Engpässe bin ich da jetzt nicht so optimistisch, dass sich das nochmal großartig beschleunigen wird im vierten Quartal. So, das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, dass wir eben durch Lieferengpässe und auch bestimmte Basiseffekte halt einfach in diesem Jahr eine hohe Inflationsrate zu verzeichnen hatten. Ist es ein Buckel? Da würde ich mich dann nicht dem Mainstream anschließen, sondern würde eher sagen, das wird uns auch im nächsten Jahr leider nochmal weiter begleiten und wird dann auch eher eben durch Mangel an Waren, also sprich Lieferketten, Engpässe, USW, wahrscheinlich indiziert sein. Und da muss man halt einfach gucken, ob es dann von der Angebotsseite her weitergeht, weil steigende Preise werden ja dann eben auch in diesen ganzen Werk, beziehungsweise eben Werkbankverlängerungen, die man halt einfach sieht, dann ja eben auch mit Zeitverzug einfach weitergegeben. Wobei, auch da gilt ja im nächsten Jahr, werden wir dann auch andere Basiseffekte haben, weil wir nämlich dann auch schon preislich von einem relativ hohen Niveau kommen. Also insoweit wird uns dieses Inflationsthema aus meiner Sicht im nächsten Jahr mindestens nochmal begleiten. Und man sieht das eben auch bei den Anleihekursen, also man die amerikanische 10-Jährige, da haben wir Renditen zwischen 1,5 und 1,7. Dazwischen ist es relativ volatil. Und auch der Bund-Future hat in den letzten Wochen, also das ging 4 Wochen vor der Bundestagswahl los und ist eigentlich bis heute immer wieder der Fall, man tendiert eher in eine Richtung plus minus null. Ja, also wir waren jetzt im Low bei minus 0,05 im Minusbereich im Bund vor ein paar Tagen. Es hat sich jetzt alles wieder relativiert. Heute sind wir bei minus 0,20, wenn ich es gerade richtig sehe. Da greifen dann wahrscheinlich auch wieder die Käufe der EZB. Aber man sieht schon, der Rentenmarkt will in der Tendenz höhere Renditen sehen und das bekommen wir hier auch rein. So, was heißt das jetzt am Ende des Tages? Anfänglich begleitet hier von steigenden Aktienkursen kann man im Grunde genommen für die Kundschaft nur sagen, seht zu, kurzfristige Renten, um da flexibel zu sein, vielleicht in Inflation-Linked-Bonds eben in den Fonds vertreten haben, um das einmal einigermaßen abzupuffern. Eine langfristige Inflation sehe ich nicht. Ja, also insoweit gilt es dann eigentlich die nächsten 1-2 Jahre an der Front zu überstehen. Mit einem Blick auf den Aktienmarkt, aber das will ich auch gar nicht verhehlen, bin ich jetzt nicht so der Bulle gewesen in den letzten 12 Monaten. Ich war jetzt auch nicht sehr bärisch, aber ich meine, wir haben halt hier, und das habe ich heute Morgen nochmal nachgucken lassen, Amerika mittlerweile KGVs von 44, wenn ich da die richtige Auskunft bekommen habe. Das ist dann halt schon relativ hoch. Und wir sehen dann halt auch, und das haben wir ja September, Oktober gesehen, solche Märkte können dann halt auch mal 5, 6, 7% korrigieren. Das geht dann auch ratzfatz in 2, 3 Tagen. Auf der anderen Seite, es sind halt eben auch immer wieder Käufe da. Es gibt immer wieder Werte, die hier favorisiert werden, die es dann hier zu kaufen gilt. Und damit hat der Markt dann im Grunde genommen wieder einen guten Rebound hingelegt. Ganz im Gegenteil, Nasdaq und Dow Jones und S&P haben eine neue Höchststände verzeichnet. Wir knabbern gerade dran rum. Und solange der Markt halt nach wie vor gute Storys bekommt, wie eine Tesla, die ja doch einige zigtausende Fahrzeuge an Hertz ausliefern soll, obwohl die Verträge ja noch nicht geschlossen sind, laut Elon Musk, solange diese Fantasie in dem Markt ist, haben wir eben an der einen oder anderen Stelle immer wieder eine positive Fantasie. Und dann kommen wir zum Jahresende, kommen zum Jahresanfang, wo auch dann wieder Anlagen stattfinden. Also insoweit, wenn jetzt nicht in China jetzt das Investment Dilemma, Quatsch, das Immobilien-Dilemma wieder zuschlägt, dann wird es wahrscheinlich einen vernünftigen Jahresausklang geben, nahe der Höchstkurse. So sieht es im Moment aus. Punkt.
Wie schützt man sich dann zumindest vor dieser länger anhaltenden, vorübergehenden Inflation? Da ist ja etwas, wo wir immer wieder sehr pauschal draußen hören, ja, in Sachwerte investieren, das ist das Beste, was Sie dann tun können. Das heißt dann für die meisten, ja, Immobilie, Aktie als Produktivkapital oder die direkte Infrastrukturinvestment, sagen wir mal in Form von geschlossenen Fonds in diesem Bereich. Was würdest du denjenigen sagen, schützt nach deinem Verständnis am besten vor Inflation?
Ja, also im Grunde genommen sind das schon die drei klassischen Gruppen, wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Man muss halt auf der anderen Seite aber, oder man sollte auf der anderen Seite halt gucken, im Immobiliensektor, da zahlen wir ja momentan richtig Knappheitspreise, ne? Also bestimmte Bauten oder Bauvorhaben können einfach nicht zu Ende geführt werden, weil halt einfach Lieferengpässe, weil Materialengpässe einfach bestehen. Das heißt also, man zahlt im Moment also wirklich Knappheitspreise und das ist dann auch immer die Frage, ob das so eine gute Lösung ist und ob man das unbedingt tun muss. Mein Immobilienmarkt war ja ohnehin schon sehr heiß gelaufen und man darf halt auch eine Situation nicht verkennen, ja? Wenn man halt das 40 bis 45-fache der Jahreskaltmiete im Grunde genommen als Immobilienpreis zu bezahlen hat, bei einem Zins von 0 oder minus 0,10 und so weiter. Und wir haben auf der anderen Seite vielleicht tatsächlich mal eine Entwicklung im 10-Jahres-Bereich mal auf eine plus 0,5. Das kann ja durchaus mal passieren. Dann wird das an der Immobilienfront nicht ohne Folgen bleiben. Also das spricht dann an der Stelle auch nicht für steigende Preise mehr. Und ich meine, jeder, der heute investiert, der macht das ja auch, weil er am Ende des Tages vielleicht auch wieder mal irgendwann eine Exit-Strategie haben will. Und da sind aus meiner Sicht momentan die Preisrisiken überwiegender schon. Also das ist zumindest meine persönliche Einschätzung. Aktienmarkt hatte ich auch gerade gesagt, relativ hohe KGVs. Da muss man dann wirklich schon sehr, sehr selektiv gucken, in welche Werte man reingeht. Aber du hast einen Bereich angesprochen und ich glaube, da entwickelt sich auch was in den nächsten 2 Jahren. Wenn wir da nochmal auf die Koalitionsverhandlungen eingehen, haben wir eigentlich ja doch ein ganz gutes Bild, weil wir haben zwei Parameter, die jetzt nämlich miteinander agieren müssen, nämlich ökologische Themen und ökonomische Themen. Also natürlich verkörpert durch die Grünen und durch die FDP. Und ich sage schon seit 2 Jahren, weil ich mich mit dem Thema Nachhaltigkeit ja auch sehr intensiv auseinandergesetzt habe, man muss im Grunde genommen gucken, dass man beide Fronten, die sich ja doch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, etwas skeptisch gegenüberstehen, um es mal vorsichtig auszudrücken, man muss halt einfach versuchen, Ökologie und Ökonomie so aufeinander abzustimmen, dass beide Seiten gewinnen und der größte Gewinn ist im Grunde genommen, wenn wir die Klimaziele erreichen und das Klima nicht weiter verhunzen, so wie das ja hier augenscheinlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten stattgefunden hat. So, und wenn ich auf diesen Punkt eingehe, dann sind wir wieder im Bereich des Impact Investings. Ja, so, und da ist ja die Frage, wenn man jetzt sich das Thema Impact Investing mal richtig anguckt, dann kann man das sicherlich in offenen Fonds, Investmentfonds bedingt abbilden, aber so richtig gut abbilden im Sinne von 1 zu 1, hier ist mein Investment mit einem Klimaziel verbrieft. Nehmen wir mal Wasser oder nehmen wir Windkraft oder nehmen wir alternative Energien. Da kriegt man sowas eigentlich nur in einem AIF abgebildet. So, und wenn wir jetzt das Vertrauen in die neue Koalition haben, dass man hier auf Klimaziele achten will und das auch vorantreiben will, dann wird es in Zukunft in den nächsten Jahren sehr viele Infrastrukturprojekte geben aus meiner Sicht. Und die werden eben auch zu einem sehr, sehr großen Teil über AIFs refinanziert werden, projektrefinanziert werden, sodass dass dieser Bereich Projektfinanzierung über AIFs, glaube ich, in den nächsten, ja, in den nächsten Jahren eigentlich ein sehr großes Thema werden kann. Und das eben dann auch wieder eine Asset-Klasse wird, zumal wir da ja regulatorisch in den letzten Jahren ja auch einige Entwicklungen im Sinne des Verbraucherschutzes ja gesehen haben, dass das hier durchaus eine Asset-Klasse ist, die man wahrnehmen sollte und die man auch wieder auf der Uhr haben sollte.
Zumal sie dann die Eigenschaft hat, nicht im Kurs zu schwanken und wenn man das Richtige ausgesucht hat, auch eine gewisse Illiquiditätsprämie vereinnahmt werden sollte.
Kombiniert mit dem guten Zweck. Also das ist ja auch der Punkt. Ne?
So ist es. Wir sprechen von Konjunktiven, aber die Bewegungsrichtung haben wir verstanden.
Gut.
Was ich heute in den Podcast noch mit reinnehmen wollte, wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, als ich vor 30 Jahren in dieser Branche angefangen habe, waren für unabhängige Berater Fondspolicen das Maß der Dinge. Aus zwei Gründen heraus. Zum einen, weil sie es so regulatorisch vermitteln durften und zum zweiten, weil da natürlich auch durch die gezielten Lösungen zunächst mal stabile Einnahmequellen generiert wurden, auch für jemanden, der noch nicht so große Bestände hat. Dann hat das zumindest mal in meiner Wahrnehmung vom Seitenrand betrachtet in den letzten Jahren doch, ich sag mal, etwas an Bedeutung verloren. Ich mache das mal daran fest, was man so in den einschlägigen Medien über das Thema Fondspolicen lesen konnte. Da wurde es doch etwas ruhiger. Man hat sich mehr mit den Kosten beschäftigt. Auch das war, glaube ich, ein wichtiger Punkt, der dazu geführt hat, dass das Interesse etwas abgeflacht ist. Zuletzt wieder mehr Berichterstattung über Fondspolicen. Und deshalb mal Frage an dich, wenn du dir das Geschäft im Pool anschaust, welche Bedeutung hat heute das Fondspolicen-Geschäft? Das klassische fondsgebundene Lebensversicherungsgeschäft, das fondsgebundene Rentenversicherungsgeschäft, also wann wird es gemantelt und wann wird eigentlich der Sparplan oder die Einmalanlage pur gemacht?
Wir haben ja sowohl Versicherungs- als auch Investmentmakler, ja. So, also insoweit kann man das so unbedingt nicht voneinander trennen. Wir sehen halt aber eines eben aufgrund der Entwicklung eben bei Leben und Rentenversicherung und Thema Garantiezins sehen wir klipp und klar, dass das Geschäft bei uns stark ansteigt. Also vor allen Dingen bei den jüngeren Partnern, die eben auch eine hohe Affinität eben zu Aktienfonds haben als solches, die dieses Thema im Grunde genommen zur Beimischung immer wieder mit anpacken, also oder beziehungsweise eben auch mit anbieten. Also ich sage mal, wenn lange Zeit halt die Lebensversicherung Single als solches mal von Bedeutung war oder die Einmalanlage im Investmentfonds auf der anderen Seite, so sehen wir halt hier immer mehr Vermengungen, Vermischungen bei beiden Maklergruppen, die in den Geschäften unterwegs sind. Also insoweit nimmt dieses Geschäft im Grunde genommen zu. Stichwort ist eben noch ein ganz großes, eben die Sache mit dem Garantiezins. Damit ist das eigentlich erklärt und also auch begründet. Und das, was wir hier eben im Allgemeinen eben sehen in der Tendenz und was auch durch die Presse gegangen ist, eben auch in den letzten Wochen und Monaten, trifft bei uns im Pool 1:1 zu, ganz klar.
Das wäre aber jetzt vor allen Dingen die Frage, klassisches Lebensversicherungs- und Rentenversicherungsgeschäft, Stichwort Garantiezins, auf der anderen Seite die Fondspolicen. Aber wenn wir uns mal anschauen, wie in den Medien das hohe Lied der ETF-Sparpläne gesungen wird und der direkten Fondsanlage, inwieweit ist das etwas, wo du vielleicht auch von euren Vermittlern darauf angesprochen wirst, wann würden sie es dann eher in der Mantel machen, wann würden sie es eher direkt machen? Sind das Diskussionen, die geführt werden, oder ist es das nicht?
Nee, also eher weniger in der Diskussion, weil das eben, wie soll ich sagen, jetzt kein allgemein zu besetzendes Thema ist, dass ich das eine oder das andere mache, sondern eben gerade bei den jüngeren Kunden, die wir ja jetzt auch sehen, die ja jetzt auch gerade am Kapitalmarkt, der jetzt eben seit Corona doch spürbar eben zugenommen haben in der Anzahl, ist es auch da an der Stelle wirklich sehr gemischt und auch entsprechend der Lebenslage, die man halt einfach hat. Ich sage mal, die eben in Richtung Rentenabsicherung für die nächsten 30, 40 Jahre etwas tun wollen, begleitet vielleicht auch von dem Kauf einer Immobilie, die sind dann eben im Versicherungsmantel eben unterwegs mit den Fondspolicen, ganz klar. Und die eher sagen, dynamisch Wachstum, weil ich will erstmal meine 20% fürs Haus haben, die sehen wir dann eher bei einem ETF-Sparplan und damit liegen sie ja im Moment goldrichtig. Also das muss man ja so sagen. Ja. Also insoweit kann man da jetzt keine sich ausschließende Bilder an die Wand malen, sondern es ist eben wirklich einfach nachfragebedingt eine gute Mixtur. Aber es ist schon so, ETF-Sparpläne ist etwas, was eben auf der anderen Seite eben auch gerade bei jüngeren Sparern sich doch verstärkt jetzt durchsetzt im Verhältnis eben dann auch zu anderen Sparplanvarianten.
Die diplomatische Antwort eines Allfinanzdienstleisters.
War doch gut, oder?
Das ist auch völlig in Ordnung. Ja. Als solchen Allfinanzdienstleister lohnt es sich immer noch mit Blick nach vorne. Ja. Wir sind im November zu fragen, ob es denn, wenn wir jetzt einen Ausblick wagen, noch ein klassisches Jahresendgeschäft für den Finanzdienstleister eigentlich gibt. Wir haben eben mal so über geschlossene Fonds, AIF gesprochen. Es gab ja früher mal Zeiten, da haben Leute zwischen Weihnachten und Neujahr mehr Geschäft gemacht als das ganze Jahr. Ja. Da wurden noch am Silvesterabend die Faxe ausgetauscht, um noch rechtzeitig mit Blick auf seine Steueroptimierung Sachen machen zu können. Was sind heute die Dinge, wo man einem Allfinanzdienstleister immer noch zu diesem Zeitpunkt sagt, naja, das wären ja noch ein paar bewegte Wochen für dich. Was gibst du den Partnern der BCA noch mit auf den Weg zu sagen, in den nächsten 6 Wochen? Da kann man noch gutes Geschäft hier oder da machen.
Ich glaube, ich brauche den Kollegen gar nicht so viel auf den Weg geben, weil sie sind schon auf dem Weg seit einem halben Jahr. Man muss das wirklich sagen. Das Geschäft, also eigentlich über alle Sparten bei uns im Haus und da im Grunde genommen auch in allen Produktbereichen, sowohl auf der Versicherung und Investmentseite, hat halt sehr, sehr stark angezogen. Also was das Thema Neugeschäft Investmentfonds betrifft, ist das wirklich durchgängig seit Februar, März, also eigentlich auch schon am Anfang des Jahres. Aber da haben wir ja in den ersten 2 Monaten ohnehin sehr hohe Abschlüsse. Hat sich das mit einer kleinen Delle in der Sommerpause, das war dann im August eigentlich bei uns der Fall, hat sich das eigentlich fortwährend fortgesetzt. Und das Versicherungsgeschäft zieht im Grunde genommen eigentlich auch seit Q2 enorm an. Die Dinge, die man eben im letzten Jahr nicht gemacht hat, also Stichwort PKV zum Beispiel, weil man halt einfach nicht direkt ins Gespräch kommen konnte, hat hier nochmal angezogen. LV, Thema Garantiezins hatten wir ja, also so, dass sich das eben nach wie vor ungebremst eigentlich fortsetzt. Also das muss man wirklich so sagen. Also von daher, dieses klassische Jahresendgeschäft ist bei uns das klassische Jahresgeschäft, muss man sagen. Und das ist auch gut so. Und wir wollen mal gucken, wie es dann sich im nächsten Jahr anlässt.
Also für dich ist das Jahresende nach wie vor nicht die Zäsur, die irgendwie, also sagen wir mal die Zäsur, die buchhalterisch Sachen voneinander abgrenzt, aber nicht der Augenblick, wo man sagt, so jetzt muss aber unbedingt noch dieses und jenes gemacht werden, das siehst du weniger.
Genau.
Was sind denn zum Schluss gefragt die Themen, die ihr im Vorstand mit Blick auf die nächsten Wochen so für euch als die wichtigsten habt, wo ihr sagt, da müssen wir noch ran? Da verbringen wir im Augenblick die meisten Sitzungen mit.
Naja gut, wie es halt immer so klassisch ist, ne, man macht die Jahresplanung fürs kommende Jahr und wir werden halt einfach im nächsten Jahr, wenn man es wieder auf den Investmentbereich jetzt mal fokussiert, ganz klar sagen, das Thema Nachhaltigkeit, es muss das Thema Nachhaltigkeit regulatorisch in die Beratungssoftware eingearbeitet werden. Da sind ja auch noch so ein paar Fallstricke, ein paar Fragen als solches offen. Also wir sind froh über jeden Hinweis, wie es dann irgendwann mal aussehen wird, damit wir halt loslegen können. Einen gewissen Plan haben wir schon. Ich hatte es ja eingangs gesagt, wir beschäftigen uns sehr, sehr stark mit den Themen. Der Research-Bereich wird jetzt zum Ende des Jahres, Anfang des nächsten Jahres dementsprechend alles ausrollen. Das haben wir gut vorbereitet, sodass wir da unseren Beratern auch den entsprechenden Input geben können. Und technisch werden wir das dann halt einfach im nächsten Jahr nachziehen. Und das ist halt ein ganz großes Thema. Das ist natürlich auch auf der Unternehmensseite ein großes Thema. Weil es nützt ja nichts, wenn wir Nachhaltigkeit auf der Produktebene können, sondern als Unternehmen haben wir uns auch mit den Themen auseinandergesetzt. Also auch da wieder die Fragestellung, wie reportet man das auch in Zukunft? Weil wir wollen uns über eine Sache halt einfach im Klaren sein. Also auch Unternehmen müssen sich an dieser Stelle positionieren, weil wenn man das nicht tut, wird das in Zukunft eben auch auf Ratings, in welcher Art auch, und Natur halt auch immer, dann doch einen entsprechenden Impact haben. Und die Richtung ist halt klar erkennbar und das bereiten wir halt vor und arbeiten halt dran. Neben den anderen Themen, die natürlich auch immer wieder eine Rolle spielen, ganz klar, wie können wir uns im nächsten Jahr vertrieblich aufstellen und wie können wir weiter wachsen? Und das haben wir ja in den letzten 2 Jahren doch sehr, sehr gut hinbekommen.
Das sind die Dinge, die einen immer begleiten.
Ja, eben.
Oder wie Sepp Herberger mal so schön gesagt hat, nach dem Spiel ist vor dem Spiel.
Ganz genau.
Man spielt eigentlich immer. Das ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Ende. Ja, wir werden uns vielleicht nochmal vor Jahresende sehen, aber in diesem Podcast werden wir uns nicht mal hören vorher. Das heißt, das ist jetzt so erstmalig eine der Gelegenheiten zu sagen, wir sehen dann im neuen Jahr mal, wie die Dinge geworden sind. Heißt aber auch, dass wir zumindest mal den Zuhörern an dieser Stelle über die Post, die man sonst von BCA oder Bank für Vermögen hinaus erhält und wo wahrscheinlich noch andere Grüße kommen, schon mal einen guten Rutsch in ein neues Jahr, hoffentlich gesund und mit Börsenerfolg wünschen kann und ein frohes Fest. Das ist das erste Mal, dass ich das in diesen Tagen mache, aber bei einem vierteljährlichen Erscheinungsrhythmus eines Podcasts ist das dann an dieser Stelle eben gegeben. Also, ich wünsche dir schon mal einen guten Rutsch, wenn wir keine anderen Gelegenheiten finden, bei uns zu sprechen.
Also wir werden auf jeden Fall noch eine Gelegenheit finden, Björn, das zu tun. Und das werden wir auch bei unseren Partnern dementsprechend dann im Dezember platzieren. Aber in der Tat, ich glaube, es ist der letzte Podcast, den wir in diesem Jahr haben werden. Also insoweit An der Stelle vielen Dank für den interessanten Austausch auch in den letzten Sitzungen sozusagen. Und wir werden uns mit Sicherheit nochmal sprechen.
So machen wir es. Auf Wiedersehen, liebe Zuhörer.
Ich danke dir.
Diesen Podcast gerne bewerten, gerne weiterempfehlen. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.